Hey, ihr da draußen, sperrt die Lauscher auf. Willkommen bei
Kugelsicher,
dem Copcast der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
Kugelsicher.
Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher.
Kugelsicher.
Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, der Copcast der hessischen Polizei. Mein Name ist Marc Wuthe und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder zugeschaltet seid bzw. euch den Podcast runtergeladen habt. Heute zu Gast bei mir Polizeioberrat Jürgen Sohnemann. Hi Jürgen.
Hi Marc.
Das habe ich Jürgen gesagt, aber du bist besser bekannt als Soni. Das ja, weiß jeder in der
Soni
Polizei. Ich nenne dich Soni, ist das okay?
Das ist gut so.
Normalerweise frage ich an der Stelle immer nach dem Alter meiner Gäste. Ich sag's einfach mal vorweg, man sieht's dir auch nicht an. Du bist zarte 60 Jahre alt und wer 44 Jahre im Dienst war, der hat eine Menge drauf. Und da haben wir gesagt, wir machen eine Sendung. Nur mit dir über dein Berufsleben. Wir wollen also dein berufliches Leben heute Revue passieren lassen. Bevor wir jetzt diese Zeitreise mit dir machen, ich freue mich wirklich drauf, das wird mega spannend, erwartet dich aber auch heute natürlich unser kugelsicher
Keyword-Schnellschuss.
Aber ich sag mal, als Einsatztrainer, das ist eine Leichtigkeit für dich, ne,
Soni? Das schauen wir mal.
Schauen wir mal. Wenn du bereit bist, geht's los.
Kann losgehen.
Kaffee, schwarz oder Kaffeelatte?
Kaffeelatte.
Uniform, grün oder blau?
Blau.
Hey, du warst lange in Grün noch unterwegs, oder? Wer 44 Jahre bei der Polizei ist.
Ja, ich habe sogar in einem ganz hässlichen Grün angefangen. Also der Östergard kam erst später. Ich hatte noch dieses Military-Grün, Petrol hieß das, glaube ich, aus der Zeit der kommunalen Polizei.
Und du findest die blaue Uniform aber toller, schicker, besser?
Absolut.
Ja, ist funktionaler, ne? Finde ich auch. Berlin oder Tokio?
Berlin.
Rolling Stones oder Klassik?
Klassik.
Ui, was hörst du da, wenn ich fragen darf? Beethoven, Bach?
Also Bach kommt vor, ja. Bach kommt vor. Da ist es so, dass gerade als Trompeter, ne, habe ich ja an Bach gute Erinnerungen. Da gibt es Oratorien, die spielen sich wirklich sehr, sehr schön in großen Kirchen. Aber auch Händel geht.
Okay, ja. Du bist Trompeter, also da müssen wir natürlich nachher auch drüber sprechen. Ein Polizist, der Musiker ist, ganz stark und Trompete spielt. Perfekt, Klassik, gut. Wir bleiben beim Klassiker, aber jetzt im Kino. Der Pate oder Rocky?
Der Pate.
Gangsterfilm.
Klar.
Okay, klar. Fußball oder Formel 1?
Weder noch.
Okay, was wäre deine Sportart? Jetzt Kampfsporten wahrscheinlich, ne? Kampfsportarten.
Ja, zum einen und wenn ich sie selbst ausübe, gerne alles, aber die Frage, wo ich zuschaue, da bin ich eigentlich mehr so der Zuschauermuffel. Ich mag große Veranstaltungen, insbesondere bei Fußball nicht, da bin ich möglicherweise auch dienstlich negativ geprägt.
Okay. Angeln oder Hochsitz?
Hochsitz.
Weil du Jäger bist?
Genau, der Hochsitz okay. Kommt davor. Ich gehe am liebsten natürlich mit dem Hund auf Nachsuche, aber der Hochsitz kommt auch vor.
Ja, Angeln oder Hochsitz, das wäre jetzt etwas, was du in Zukunft öfters machen kannst, also in dem Fall Hochsitz.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf, mein Hund auch.
Ja, okay. Soni, wir schreiben das Jahr 1977. Der erste Star Wars Film kommt in die Kinos, Elvis Presley stirbt, hab mich schlau gemacht.
Ja, ich merke
Der erste Computer mit Tastatur und Bildschirm kommt auf den Markt, die Popsängerin Shakira kommt auf die Welt und jetzt ein bisschen düsteres leider, Deutschland ist in dem Jahr geprägt vom Terror. Der RAF, der Roten Armee-Fraktion, und der seinen Höhepunkt dann in der Entführung des Flugzeug Landshut, Ermordung Wirtschaftsfunktionär Hans-Martin Schleyer erreicht. Geschichte, die sehr, sehr tragisch ist und die unser Land in eine, sage ich mal, Sicherheitslage gebracht hat, wo man sich fragt, in dieser Zeit ergreift ein junger Mensch von 16 Jahren den Polizeiberuf. Was warst du da?
Dienstgradmäßig? Da war ich Polizeiwachtmeister. Ich wurde eingestellt als Polizeiwachtmeister in der Besoldungsgruppe A4.
Und mittlere Dienst ist das dann.
Das
ne?
mittlere Dienst. Am 4.4.1977 bin ich in Kassel zur Polizei gegangen. Also das ist die jetzige, also damals die 5. Abteilung, jetzt die 4. Abteilung, in Kassel Niederzweren.
Was hast du denn damals gekriegt mit 16,
das war,
A4?
Das war richtig cool. Also das war für alle anderen Ausbildungsberufe fast unglaublich. Ich habe als allererstes, als wir dort angekommen sind, dann haben wir unsere Zugehörigkeit zu einem Zug in einer Hundertschaft erhalten und dann ging es zum Zahlmeister. Das erste, was wir bekommen haben, nachdem wir unterschrieben hatten, dass wir praktisch den Dienst angetreten haben, war beim Zahlmeister einen 1000-D-Mark-Schein. 1000 D-Mark auf die Hand. Das war so viel Geld, hatte ich bisher noch nie in einem Stück gesehen.
Cash.
Cash.
Das war viel Geld damals.
Ja.
Aber ich meine heute, okay, es gibt heute mehr als das Doppelte in Euro, ja, für unsere Studierenden.
Ist alles teurer geworden.
Aber okay, das war 1977 und die Ausbildung ging dann 2-3 Jahre?
Die Ausbildung ging 2 Jahre, also die Jahre Grundausbildung, das war in Kassel und dann haben die Glücklichen, sind versetzt worden nach Südhessen, nur 2 Züge nicht.
Deiner.
Meiner zum Beispiel, ja. Und da war das 2. Jahr die Weiterbildung, das war dann die 2. Abteilung in Kassel, das war, sagen wir mal, ein historisches Baudenkmal mit zugigen Fenstern und 4 Mannstuben. Und danach ging es zum HL, das ist wieder so eine Abkürzung, hieß Hauptwachtmeister-Anwärter-Lehrgang, denn inzwischen hatte man die Lehrgangsbesten, ich will da nicht angeben, aber zum Polizeioberwachtmeister gemacht. Und um Hauptwachtmeister zu werden, brauchte man das halbe Jahr auf der Polizeischule, wie die damals noch hieß. Und dann kam die Fachprüfung, die erste. Und danach war man richtiger ausgebildeter Polizist, also 2,5 Jahre Ausbildung.
Hat dir die Ausbildung Spaß gemacht? Hast du gleich gemerkt, hier, das ist genau mein Ding, Polizei, das wird's?
Ja, wenn ich in der Schule auch ein fauler Hund war, bei der Polizeiausbildung habe ich richtig Gas gegeben, weil die ganzen Sachen für den Zweck, das Abenteuer zu erreichen, waren die genau richtig. Also auch die Zeiten, von denen du gesprochen hast, also Bedenken wegen der Sicherheitslage, Terrorismus, naja, das war ja gerade das Spannende.
Und das war dann in den 70ern, 1980 warst du, glaube ich, fertig und hast
79,
dann, ja. 79 dann, genau, ja. Warst du fertig und bist dann wohin gekommen nach der Ausbildung?
Also am liebsten hätten sie gehabt, dass ich in die Bereitschaftspolizei komme, aber das ist jetzt die Waffengattung, die mir am wenigsten zugesagt hat, wegen der doch relativ hierarchischen Struktur und der geringen persönlichen Freiheit. Ich wollte in den Einzeldienst.
Also in die Streife, sag ich mal.
Ich wollte den Streifenwagen auf die Straße und wollte tatsächlich Gangster jagen, deshalb auch der Pate vorhin. Ne?
Mhm.
Und da war es so, dass ich gesagt habe, heimatnah, wäre mir recht, aber ich nehme alles. Und der Hundertschaftsführer hat mich auch direkt bedroht und da sagt er hier, Herr Sodemann, wenn sich einer so früh bewirbt, ne, auf eine Stelle draußen, dann kommt er ganz bestimmt nach Frankfurt. Und da habe ich gesagt, alles ist besser als hier. Und damit hatte ich ja schon mal meine Karriere so ein ganz kleines bisschen vorbestimmt, kam aber durch die Fürsprache von meinem damaligen Einstellungsberater tatsächlich zur Polizeidirektion Groß-Gerau.
Zur Polizeistation Groß-Gerau auch dann direkt?
Erstmal zur Polizeistation Groß-Gerau und später zur Polizeistation Bischofsheim, die damals noch Mainspitze hieß.
Und das war der Beginn in die polizeiliche Karriere, sag ich mal.
Ja.
Das war Streifendienst, ne? So ganz normal Tag-Nachtarbeit. Wie war das? Du warst 18 Jahre, 19, 18, genau. 19.
Ja, das war sehr, sehr cool. Also ich habe damals genau das, was ich wollte, in der Öffentlichkeit in Uniform auftreten können und hatte genau den Job, den ich mir vorgestellt hatte. Die Menschen suchten normalerweise Hilfe oder es waren Verstöße gegen Rechtsvorschriften oder gegen das Wohlverhalten, wo man eingreifen konnte und man wurde respektiert, wenn man sich entsprechend verhalten hat. Man hat sofort ein Feedback bekommen, wie trete ich auf, ist das so richtig, kriege ich dann das Feedback, was ich gerne hätte, übertreibe ich, bin ich zu zurückhaltend. Du, ich war wirklich der Rookie, der Jüngste in der Dienstgruppe. Und habe von den älteren Kollegen auch wertvolle Tipps und auch gute Beispiele erhalten, wie man sich draußen verhält, wenn man zurechtkommen will. Gab auch schlechte Beispiele, aber die guten haben überwogen und die schlechten habe ich mir nicht alle genommen. Ja, ich habe dann von Groß-Gerau erstmal gewechselt nach Bischofsheim auf die Mainspitze.
Ah, okay, das war noch eine Zwischenstation.
Und habe dort noch bis 1980 habe ich Dienst gemacht in Bischofsheim und dann wollte ich aber in die große Stadt, weil das waren ja immerhin ländliche Dienststellen. Und wenn es da auch gefährliche Hunde gab und Wildunfälle und auch mal betrunkene, randalierende Bürger in Kneipen, so wollte ich doch irgendwie in eine Stadt, um dort ein bisschen mehr zu erleben von dem, was ich so in meiner Berufsauswahl mir vorgestellt habe. Und da war Wiesbaden die nächstgelegene Stadt, die erreichbar war. Nur die waren froh, dass sie mich da hatten auf dem Land und wollten mich nicht gehen lassen. Und da hat mir die Trompete tatsächlich geholfen.
Wie?
Weil ich, ja, jetzt kommt's, ich habe dir nicht den Marsch geblasen, sondern es war so, dass ich durch eine private Verbindung über eine Rheingauer Volksband, also eine Volksmusikband, habe ich Personen kennengelernt, die bei der Polizei in Wiesbaden eine Polizeikapelle, ja, hat damals nicht nur das Hessische Polizeiorchester, sondern Wiesbaden hat eine eigene Polizeikapelle gehabt und die hätten mich gerne für die Kapelle behalten, haben gesagt, das können wir vielleicht hinkriegen mit der Versetzung. Und so war es auch, ne? Der eine kennt einen, der einen kennt und so haben sie es fertiggebracht, mich innerhalb kurzer Zeit nach Wiesbaden zu versetzen und da habe ich dann auch meine Pflicht erfüllt und es waren viele sehr, sehr schöne Auftritte mit der Polizeikapelle, auch mit dem Polizeiorchester zusammen und auch mit den anderen Formationen.
aber dich hat es dann doch eher in die Richtung Spezialeinheiten gezogen.
Ja,
du
genau.
Hättest da eine Karriere als Trompeter machen können, Sony.
Also ich weiß ich nicht, ob ich gut genug gewesen wäre als Trompeter. Aber ich hatte immer viel Spaß beim Musikmachen und so 3 Groschen sind auch mal nebenher abgefallen. Nur war das nicht mein Ziel, in einem Polizeiorchester oder einer Polizeikapelle zu versauern, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich die freie Wahl hätte. Aber die Spezialeinheiten, da hast du recht, das hat mich gezogen. Und Wiesbaden hatte tatsächlich zu der Zeit, also das war beginnende Startbahnzeit, ne? Also die
Demonstrationslagen,
ja. Das waren die Proteste gegen die Atomkraftwerke. Also es war so, man ist wochenlang nicht aus den Stiefeln gekommen. Und sowohl die Einsatzeinheit als auch die Alarmhundertschaften hatten alle Hände voll zu tun. Die Einsatzeinheit, bei der ich unterkam, die hatten ein eigenes Überfallkommando. Und das war die Zeit der Zivilkräfte und des Einsatzkommandos.
Und da warst du dabei?
Und da bin ich hingekommen zum Einsatzkommando. Das war damals die Spezialeinheit, sowas wie ein kleines SEK, so hat man sich das eingeredet. Und diese Truppe, die hat tatsächlich in Zivil-Uniformdienst gemacht, hatte die Möglichkeit, Sonderdienstpläne zu fahren, hatte Zivilfahrzeuge, hatte verdeckte Funkgeräte. Also wir reden jetzt von recht voluminösen Funkgeräten, die man in einem Mantel sehr gut verstecken kann.
Okay.
Aber unter dem T-Shirt ging das damals noch nicht. Und das waren so die ersten Kontakte mit dem Abenteuer, was ich mir bei der Polizei gewünscht hatte, wo ich sage, okay, eigene Ermittlungsverfahren, Unterstellung fürs Rauschgiftkommissariat, über Wiesbaden hinaus auch Observationen gefahren. Also das, was man sich so als junger Mann vorstellt, wie Polizei geht.
Ja, und verdeckte Kräfte, jetzt muss ich mal fragen, ich bin ja selbst Polizist, das gab es vorher in der Art nicht, die dann so wirklich operativ tätig waren.
Das gab es schon. Also es gab okay. In Wiesbaden das Zivilstreifenkommando, so hieß das. Ne? Es gab Zivilstreifen, einzelne Reviere, es gab natürlich die Kriminalpolizei. Und da gab es überall richtige Originale, also richtige Personen, und die waren nicht nur Personen, das waren Persönlichkeiten, die bewundert wurden in der Fahndung. Also die Fahndung in Wiesbaden hatte genau wie in Frankfurt auch Persönlichkeiten, die in der Unterwelt richtig bekannt waren. Und das hat schon was hergemacht, ne? Wenn jemand tatsächlich Respekt von der Gegenseite bekam, das war ein erstrebenswerter Status und es ging irgendwie fair zu. Also man hat das Gefühl gehabt, jeder kennt sich gegenseitig. Es war nicht so anonym, wie das heute ist, sondern die Leute kannten ihre Pappenheimer. Und die Leute auf der anderen Seite der Straße, die kannten auch die Polizisten und wussten, mit wem sie wie umgehen konnten und wie eben nicht.
Du hast Startbahn erzählt oder gesagt, es war eine Zeit, wo eben viele Demonstrationen dort waren. Wir wissen es, leider ist das auch dann für Kollegen tödlich ausgegangen. Was hat das mit dir damals gemacht? Also du warst ein junger Mann, du warst Anfang 20,
ja.
Da wurde bei einer Demonstration auf Polizisten geschossen.
Na, das war viel später. Die Geschichte in der Startbahn, als es so losging, die Proteste, an dem improvisierten Zaun an der Baustelle waren es ja erst nur Estradrollen.
Ja, ja.
Da war auf der anderen Seite vom Zaun waren meine ehemaligen Klassenkameraden. Ich war ja aus Rüsselsheim. Ich bin Rüsselsheim aufs Gymnasium gegangen, habe dort in mehreren Bands gespielt und habe viele Bekannte bei den Demonstranten auf der anderen Seite gesehen. Und dort wurde der Widerstand auch zusehends härter. Also wurde ein Hüttendorf gebaut und das wurde versucht, eben polizeilicherseits auch mehrfach einzunehmen und das einzudämmen. Und da kam es von beiden Seiten auch zu Gewalteskalationen, die dann unterm Strich ja zu diesem unglückseligen Abend geführt haben, an dem aus der Dienstwaffe, die zuvor geraubt wurde bei einer Nukem-Alchem-Demo in Hanau, die tödlichen Schüsse gefallen sind auf Kollegen. Ja. 7 Verletzte, 2 Tote. Das war eine schlimme Nacht. Und zu dieser Zeit, als das passiert ist, war ich schon beim SEK. Also ich habe
das war 1983.
Dann, 83, genau, bin ich von Wiesbaden aus, habe ich mich beworben in Frankfurt beim SEK und bin auch dort durch das Auswahlverfahren gekommen und habe dort angefangen als Trooper beim SEK und habe mich dann über fast alle Funktionen, die es dort gab, bis zum stellvertretenden Kommandoführer und Interimsvertreter Kommandoführer in der Zeit, in der es keinen höheren Dienst gab, der die Dienststelle geführt hat, nach 21 Jahren entwickelt.
Trooper heißt also Einsatzbeamter.
Praktisch Einsatzbeamter, ganz junger Einsatzbeamter. Also der erste Einsatz, den ich in meiner Ausbildungsgruppenzeit mitbekommen habe, das war übrigens der Amoklauf in Eppstein. Als der Kollege Beck erschossen wurde, da war das SEK Frankfurt dort. Allerdings, nachdem bereits der Täter sich suizidiert hatte und es gab dort nichts mehr zu retten. Ja. Später vielleicht auch eine Initiative für die Gründung von Soforteinsatzkräften, die Veränderung der Taktik im SEK, weil es zu spät kommen ist, mit einer der beschämendsten Erlebnisse für Spezialeinheiten, wenn es nichts mehr zu tun gibt, nur noch einen Tatort zu sichern. Ja.
83 ist jetzt eine Zeit gewesen, da waren seit 2 Jahren, meine ich, zum ersten Mal Frauen noch bei der Polizei, bei der Vollzugspolizei.
81 ist
genau. 81 ja, kam der erste Jahrgang Frauen, genau, in die Schutzpolizei. Mhm. War das ein Thema damals?
Ja, klar. Ich habe vorsichtshalber mal eine geheiratet, also eine der ersten Polizistinnen war auch meine erste Frau. Und beim SEK hat das natürlich etwas länger gedauert. Aber da muss man sagen, auch da wurde 85, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das will ich jetzt nicht schwören, aber um diese Zeit gab es die ersten Bewerberinnen für ein SEK. Das war im Bundesgebiet bis dahin eine Sensation. Also es gab wenige Spezialeinheiten, die diesen Versuch, so wurde das damals genannt, auch gewagt haben. Und auch Frankfurt hat seine erste Frau rekrutiert. 85 und das war schon ein Paradigmenwechsel. Und man muss sagen, es ist auch eine mutige Aktion gewesen in der damaligen Zeit. Das ist eine Männerdomäne, die Polizei gewesen. Ganz frisch gab es Frauen überhaupt bei der Schutzpolizei. Kriminalpolizei gab es ja schon immer welche. Bei der Schutzpolizei und dann in einer Spezialeinheit. Das ist relativ testosteronverseuchtes Gebiet. Da muss man sagen, ist es für die Frauen nicht leicht gewesen. Und da sind später andere gefolgt. Also es war eine Pionierleistung dieser ersten Frau, dass es weiter Bewerbungen gab. Aber heute noch wird diese Waffengattung von Männern eindeutig dominiert.
Du warst beim SEK Frankfurt, das haben wir jetzt schon rausgehört. Die Zeit im SEK war aber auch geprägt von einem anderen Meilenstein in deiner beruflichen Karriere, denn da hast du dich entschlossen, nochmal die Schulbank zu drücken.
Genau, ich habe mich entschlossen, aufzusteigen. Also die Einstellungsvoraussetzungen waren, dass man den sogenannten Kommissarslehrgang, der hätte gedauert ungefähr, ich glaube, 9 Monate. Da waren viele Praktika dabei. Das war, als ich 77 anfing, die Art, in den gehobenen Dienst aufzusteigen. Und Hessen hat sich entschlossen, das Studium, also ein Verwaltungshochschulstudium an der Polizeifachhochschule, so hieß das damals, als Voraussetzung für die Übernahme in den gehobenen Dienst einzuführen. Und dieses Studium habe ich dann von 86 an absolviert und war danach wieder im SEK, aber in der Verwendung eines sogenannten Hälftenführers. Das heißt quasi, wenn man so wollte, ein Schichtführer. Es gab da 2 Gruppierungen, die hießen damals Hälften im Kommando und wurde dann als stellvertretender Hälftenführer eingesetzt und habe mich von dort aus dann weiterentwickelt.
Kommandoführer, kann man sagen, ne?
Also offiziell Leiter der Führungsgruppe und stellvertretender Kommandoführer und interimsmäßig als Kommandoführer, ja.
Du hattest mir mal im Vorfeld verraten, du hast ja eine Abschlussarbeit im Studium schreiben müssen und da hast du ein ganz prekäres Thema gehabt. Weißt du das noch?
Das weiß ich noch sehr gut. Also wir haben ja in dem Fach Kriminalistik ging es darum, sich einen Fall auszusuchen, an dem man eben arbeitet. Und ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, während meines Praktikums bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim an Vernehmungen und Ermittlungen teilzunehmen, die sich um die Tötung eines Obdachlosen rankten. Und da war es so, dass relativ schnell klar wurde, dass diese Obdachlose von einem 12-jährigen Jungen getötet wurde, durch Stiche mit einem Küchenmesser in den Rücken. Und bei der Frage nach dem Motiv, wie kommt ein 12-jähriger Junge auf die Idee, einen Obdachlosen, der angetrunken auf der Bank sitzt, zu töten, sind wir darauf gestoßen, dass sowohl seine familiären Verhältnisse, aber auch die Horror-Videosammlung seiner Eltern, die er frei zugänglich sich angucken konnte, dazu geführt haben, dass in ihm das Verlangen so stark wurde, zu sehen, wie es ist, wenn ein Mensch wirklich stirbt. Ob die Horror-Videos das so wiedergeben, wie die Realität aussieht. Und das war letztlich sein Motiv. Und dafür ging es dann auch um die Unterbringung und die psychologische Betreuung des Jungen.
Immer noch mal zurück in die Zeit SEK. Du hast da sicherlich sehr viel erlebt. Du warst Gefährdungen ausgesetzt. Wie hat sich das in Einklang bringen lassen mit dem Privatmann Sohnemann?
Ja, privat haben sich die Stränge auch so entwickelt, dass der Beruf eigentlich immer Priorität hatte. Ich habe, wie gesagt, eine Kollegin geheiratet, sodass das Verständnis für die Erfordernisse des Schichtdienstes, der Einsätze relativ groß war. Und die Kinder hatten auch entsprechend Defizitzeiten, wo der Papa nicht zu Hause war. Wobei wir versucht haben, das einigermaßen abwechselnd auf die Reihe zu kriegen.
Danach bist du dann im Prinzip dahin gegangen, wo du zuletzt auch warst? Polizeiakademie, Fachbereich 7, Einsatztraining, Fahrtraining, Sport.
Ganz knapp vorbei, also zur okay. Polizeiakademie stimmt. Ich bin vom SEK im Jahr 2004 nach 21 Jahren zum Zentralen Polizeipsychologischen Dienst gegangen und habe dort im Bereich der Betreuung in Akutereignissen und in der Einsatz- und Ermittlungsunterstützung gearbeitet.
Habe ich also vorgegriffen auf die nächste und praktisch letzte Verwendung dann als Einsatztrainer. Wie war das am Abschluss deines langjährigen Berufslebens mit so vielen unterschiedlichen Verwendungen, Trainer zu sein und das alles, was du erlebt hast, deine Erfahrungen auch wieder Menschen mitzugeben, damit sie besser durch den Beruf gehen, mit anderen Augen?
Also wir trainieren, also ich habe Trainings tatsächlich im überwiegenden Teil nur an Studierende, also Berufsanfänger weitergegeben, im Rahmen von Lehraufträgen und in Konzepterprobungen. Ansonsten macht der Fachbereich 7 die Ausbildung der Trainer. Also wir trainieren die Trainer, die letztendlich mit Endverbrauchern in dem Bereich arbeiten. Ein großer Anteil meiner Arbeit bestand aus Führungsarbeit, nämlich diese Koordination der etwa 300 Personen, die sich in Hessen um das Einsatztraining kümmern, in den Präsidien, in den Zentraldienststellen und auch in der Hochschule. Und dazu ist zu sagen, dass die Palette der Aufgaben, die in das Einsatztraining hineingepackt wurden, das war früher nur Selbstverteidigung und Schießen, ja, also Taktik und letztendlich Waffenanwendung. Da hat sich ja vieles getan. Wir haben die Kommunikation in ihrer Bedeutung entdeckt, wir haben psychologische Aspekte. Wir haben Hintergrundinformationen aus dem medizinischen Bereich, Informationen, die aus dem technischen Bereich dazu führen, dass eben auch eine andere Dienstwaffe, andere Schutzausstattung, auch andere Wirkmittel eingeführt wurden. All das wird auch vom Einsatztraining mit bearbeitet und auch beeinflusst. So wie zuletzt jetzt eben die Einführung der Mitteldistanzwaffe.
An dem allen hast du mitgearbeitet.
Ja,
machst du das auch stolz? Wenn du zurückblickst,
ja,
was sich entwickelt hat und wo du Teil dran warst?
Ich bin mit Stolz ziemlich vorsichtig.
Also ja, die Frage, das Wort ist belegt.
Was habe ich, hab ich alleine getan? Da bleibt relativ wenig.
Okay.
Also ich habe immer bei der Polizei mich deshalb besonders gut aufgehoben gefühlt, weil mich mein Leben lang bei der Polizei immer Einzelpersonen oder Teams oder größere Gruppen begleitet haben oder getragen haben, wenn ich dann mal irgendwo der Frontmann sein durfte. Aber eine Einzelleistung ist bedeutungslos. Im Endeffekt ist die Polizeiarbeit und auch das Arbeiten an komplexen Lösungen für polizeiliche Belange, da ist es wichtig, dass das Netzwerk stimmt, da ist es wichtig, dass die Beziehungsebene stimmt und da ist es wichtig, dass man erkennt, wann welche Entscheidungen möglich sind und wann eben nicht.
Ich würde dich gerne fragen, was du so an Highlight-Stories erlebt hast. Also 44 Jahre natürlich sehr schwer, da erlebt man vieles. Aber wenn ich so einfach mal nach einer bestimmten spannendsten, kuriosesten Geschichte dich fragen würde, was wäre das, wo du sagst, das erzähle ich an der Stelle jetzt nochmal nach 44 Jahren Polizeidienst?
Ja, man lernt bei der Arbeit in der Polizei tatsächlich eine Menge Leute kennen. Also auch Politiker, die man sonst nur am Bildschirm sieht, wichtige Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben. Ich weiß, dass ich fast mal von einem Bundesaußenminister auf dem Golfplatz erlegt worden wäre mit einem Golfball. Bei einer Personenschutzmaßnahme. Den Golfball habe ich heute noch. Ja, der ist also neben mir an einem Baum eingeschlagen aus relativ kurzer Distanz.
Du solltest den Politiker schützen und er hat dich mit dem Golfschläger fast umgehauen.
Ja, der Ball ist ihm nicht so gelungen und
okay.
Der schlug dann bei mir am Baum ein. Und der wurde dann neu, er hat einen neuen Abschlag bekommen, ja, ne, im Wettkampf fair, wie sie waren. Und ich habe mir den Ball mal behalten, vorsichtshalber, und weiß auch heute noch, wer den geschlagen hat.
Sehr schönes Andenken.
Und zum anderen ist es so, dass auch die Terroristen der ersten, zweiten und dritten Generation der RAF und weitere durch die SEKs der Bundesländer zu den Gerichtsprozessen, die ja teilweise in verschiedenen Hochsicherheitsgefängnissen, also Stammheim beispielsweise, untergebracht waren und zu Gerichtsverhandlungen transportiert werden mussten. Das haben die Spezialeinheiten gemacht. Und eine der Persönlichkeiten, die sicher nicht jeder trifft, war die überlebende Terroristin der Flugzeugentführung von Mogadischu. Die Landshut wurde entführt von männlichen Terroristen, die bei dem Zugriff der GSG 9 ums Leben kamen und verletzt aus dem Flieger getragen mit dem Siegeszeichen. Das ist ein Bild, was eben in den Filmdokumenten aus dieser Zeit überliefert ist, war die Frau Andraves. Andraves war die Terroristin, die in dem Film so beschrieben wurde, dass sie quasi die männlichen Terroristen angestachelt hat bei der Tötung des Kapitäns, des Herrn Schumann, und auch im Umgang mit den übrigen Geiseln eine schlechte Rolle gespielt hat. Und die haben wir ebenfalls transportiert. Und das war schon insoweit geschichtsträchtige Handlung, denn das war ja ein Teil dieser Legende um die GSG 9. Das ist mir gut in Erinnerung geblieben, insbesondere als ich dann im Ausland in Oman war es, glaube ich, also jedenfalls ein Ausflug in ein nicht weit entferntes Museum von den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt habe, und dort wurden Volkshelden verehrt. Und während die Frau Andraves bei uns als Terroristin und ja, schwere Straftäterin und wegen Mordes bekannt war, so war es dort, dass dort quasi ein Schrein eingerichtet war in diesem Museum, wo ihre erste Pistole, Hülsen angeblich aus dem Verschuss zur Vorbereitung auf diesen Terroranschlag ausgestellt waren, und sie wurde dort verehrt als Volksheldin. Das war eine relativ spannende Geschichte.
44 Jahre Polizei. Du hast viel machen dürfen. Du hast Einblick bekommen, die andere nicht hatten. Du warst aber auch Gefahren ausgesetzt, denen andere Kollegen so nicht ausgesetzt waren in ihrem Berufsleben oder ausgesetzt sind. Würdest du diesen Beruf wieder wählen?
Völlig klares Ja. Jederzeit wieder. Der Beruf hat mir hat genau zu mir gepasst. Also ich war nicht der, der das Geld in der Bank verdienen wollte, sondern das Abenteuer war das, was mich letztendlich gelockt hat. Und ich habe mich und die Welt ein kleines bisschen besser kennengelernt. Ich durfte während meiner Zeit auch an Auslandsmissionen teilnehmen. Ich habe 2,5 Jahre Türkei-Projekt begleitet für die EU. Ich war in Kenia. Und auch in anderen Ländern habe ich kurze Städtvisiten durchgeführt, das europäische Ausland in Projekten und auch zu Vorträgen bereist und habe internationale Gäste betreut. Es ist so, dass der Polizeiberuf einfach so vielfältig ist, dass ich glaube, dort findet jeder Abenteurer seine Ecke, wenn er denn den nötigen Ernst für die Arbeit mitbringt. Das Abenteuer ist ein Effekt, aber der Polizeiberuf fordert den ganzen Menschen. Die Ehen halten nicht immer. Die Schicksalsschläge im Privatleben müssen mit dem, was dienstlich passiert, in Einklang gebracht werden. Und es gibt da sicherlich schwere Zeiten.
Hat die Sicherheit des Jobs, also man sagt ja, es ist ein krisensicherer Job, hier eine Rolle gespielt?
Also das ist tatsächlich so, dass in den Zeiten, in denen zum Beispiel Kinder auf die Welt kommen, in denen die Familie wächst, in denen Krisen auftreten, ganz aktuell die jetzige Corona-Krise, dann ist es wahrnehmbar, dass die Versorgung von Polizeibeamten in diesen Situationen eindeutig so gut ist, dass man das mit kaum einem anderen Beruf vergleichen kann. Die Sicherheit, die ist zwar jetzt nicht dafür geeignet, Millionen anzuhäufen, aber sie ernährt die Familie, und es gibt Privilegien, die aus meiner Sicht aber angesichts der Herausforderungen des Berufes auch durchaus gerechtfertigt sind.
Jetzt ist es so, dass vor dir der wohlverdiente Ruhestand steht, so wie wir sagen. Getreu dem Motto, niemals geht man so ganz, irgendwas von dir bleibt hier. Kennst du den Spruch vielleicht?
Ja, ein Podcast zum Beispiel.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, was bleibt, was nimmst du mit?
Ja, also ich hoffe, dass ich all die schlechten Eindrücke, die ich irgendwo mal gemacht habe, vergessen machen kann durch eine schöne Abschiedsrede, so ich sie denn halten kann, weil die Frage der Größe der Menschenmenge, die wir bilden dürfen, um dann eben entsprechend zu feiern, das ist nicht so ganz klar.
Jetzt aktuell zu der Corona-Zeit.
Jetzt aktuell zur Corona-Zeit, und letzten Endes, was soll bleiben? Also da kann bleiben, was möchte. Ich habe so viele Menschen getroffen, die mir in Erinnerung bleiben, und ich denke, umgekehrt wird es den einen oder anderen ebenfalls treffen, dass er sich an mich erinnern muss. Und sei es nur in seinen schlechten Träumen, da denke ich an die bösen Buben, denen ich wünsche, dass sie es nicht vergessen, dass die Polizei auch effizient und auch konsequent arbeitet, wenn es drauf ankommt.
Ich glaube, der Polizei Hessen bleibst du in bester Erinnerung, Soni. Soni, ich bedanke mich herzlich, dass du heute mein Gast warst.
Sehr gerne.
Dass du uns über deine 44 Jahre Polizeidienst in Hessen so viel erzählen konntest und erzählt hast. Es war sehr, sehr spannend. Mir bleibt an der Stelle nicht viel mehr, als dir alles Gute zu wünschen für deinen Ruhestand. Viel Gesundheit, viel Spaß, Hobbys hast du genug. Ich glaube, langweilig wird dir auf keinen Fall werden.
Nein.
Und du hast jetzt in Zukunft auch natürlich Zeit, öfters mal kugelsicher zu hören.
Das werde ich ganz bestimmt tun, Marc. Das machst du ganz hervorragend.
Würde ich mich sehr freuen. Und das würde mich natürlich auch freuen, wenn das alle anderen, die uns jetzt zuhören, auch regelmäßig tun. Das war Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute mit Polizeioberrat Jürgen Sohnemann, der uns über seine 44 Jahre Dienst im Lande Hessen erzählt hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder hört. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Kugelsicher.